Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder aus nah und auch aus fern, seien Sie ganz herzlich willkommen zu unserem 327. Auditorium Kloster Stiepel. Pater Supria sagte mir vorher so ins Ohr, ist ja wie in alten Zeiten. Wenn man sich die Zahl der Zuhörer, der Hörer heute Abend anschaut, dann ist es tatsächlich wie in alten Zeiten und wir freuen uns, dass Sie in so großer Zahl heute an diesem Abend gekommen sind. Sie alle, denke ich, haben die frohe Botschaft längst vernommen, dass unser Prior Pater Maximilian jetzt Abt von Heiligenkreuz ist. Wir haben natürlich einen Prior verloren, das muss man natürlich sagen, aber dafür einen Abt gewonnen. Und das ist ja auch etwas sehr Schönes und Gutes. Und noch dazu haben wir den Vorteil, dass unser jetziger Herr Abt zweimal lange Zeit hier in Stiepel war und deswegen uns Stiepler nicht vergessen wird. Sie wissen, dass das Konventkapitel, das heißt alle Mitbrüder mit feierlicher Profess der Abtei Heiligenkreuz, dazu gehören auch die Stiepler Mitbrüder, unseren Pater Prior am vergangenen Donnerstag, es war der 10. Februar, das Fest der heiligen Scholastika, der Schwester des heiligen Benedikt, zum 68. Abt der Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz gewählt haben. Und er ist nicht nur Abt und Vater des Klosters, sondern zugleich auch Großkanzler unserer Hochschule. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, stellt natürlich auch dadurch die Rückbindung an den apostolischen Stuhl, an den Heiligen Vater sicher. Und es war besonders beeindruckend, muss ich sagen, als er dann nach der Annahme seiner Wahl die sogenannte Professio Fidei, das heißt das Glaubensbekenntnis, abgelegt hat und auch den Treueeid gegenüber dem Lehramt, und zwar dem ordentlichen und außerordentlichen Lehramt. Und ich glaube, das war für ihn keine große Schwierigkeit, das abzulegen. Er ist jetzt in Heiligenkreuz. Ich weiß nicht, ob er noch Rektor des Auditoriums Kloster Stiepel ist, vermutlich ja. Heute in seiner Stellvertretung begrüße ich Sie dann ganz herzlich. Aus Heiligenkreuz ist zu uns gekommen, hat den weiten Weg auf sich genommen, der Rektor unserer Hochschule und zugleich Professor für Dogmatik und Sakramententheologie, Pater Professor Dr. Karl Wallner. Pater Karl, sei uns herzlich willkommen hier in Stiepel. Ja, Pater Karl, es ist nicht das erste Mal, dass du in diesem Jahr nach Stiepel gekommen bist. Du warst schon hier für die ökumenische Bibelwoche, auch schon eine gewisse Tradition, dass du auch dort gesprochen hast. Wir freuen uns, dass du diese doch weite Autofahrt auf dich genommen hast. Wir müssen trotzdem kein schlechtes Gewissen haben, denn du verbindest den Vortrag zugleich mit ein paar Ferientagen hier im Kloster Stiepel, nach den anstrengenden Tagen auch der Wahl, der Vorbereitung. Pater Karl ist ja auch für die Zeremonien verantwortlich und so eine Abtwahl ist etwas Geistliches, auch eine Liturgie, die vorbereitet werden muss. Und zugleich sind es die vielen Prüfungen, die auch ein Professor abnehmen muss, was, glaube ich, auch anstrengend ist. Zumindest wird es immer wieder auch so gesagt. Ja. Also, für die Studenten, ich kann jetzt nur als Student sprechen, ist es anstrengend, aber anscheinend auch für die Professoren. Ja. Ich glaube, dass es nicht unbedingt notwendig ist, jetzt großmächtig dein Curriculum Vitae, deinen Lebenslauf vorzustellen. Wir alle kennen dich schon, auch von anderen Vorträgen. Wenn man deinen Lebenslauf, das möchte ich trotzdem noch sagen, so anschaut, dann fällt mir dabei besonders auf, dass es dir, du wirst es dann bestätigen hoffentlich, immer daran gelegen ist, die Wissenschaft auch mit der Seelsorge zu verbinden. Ja, große Leistung auch, eine Promotion zu schreiben, ja, über die Trinitätstheologie Hans-Urs von Balthasars, keine einfache Sache, und dann eine Promotion Sub auspicis Presidentis, ja, also wunderbar auch eine Auszeichnung, zugleich natürlich auch noch für das Kloster, das dann hinter dir steht und zugleich aber immer auch die seelsorgliche Tätigkeit, ob es jetzt als Pfarrer war oder in einer anderen Form als Jugendseelsorger jetzt auch des Klosters oder eben auch immer wieder in Richtung Berufungspastoral, wie man das nennt, also junge Menschen für diesen Weg zu begeistern, für den Weg der engeren Nachfolge Christi, in besonderer Weise dann eben auch als Zisterzienser. Und so sind wir uns damals begegnet, am 15. Mai 1999 in Augsburg im Priesterseminar. Ich war damals noch Seminarist des Erzbistums. Pater Karl hat doch auch einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen, sodass ich mich dann tatsächlich auch für Heiligenkreuz weiter interessiert habe. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er... Er war übrigens der erste Zisterzienser, den ich in meinem Leben gesehen habe. Also der Kommunenobservanz, bitte. Vorher schon der strengeren Observanz. Ein paar Trappisten habe ich vorher schon gesehen. Pater Karl, du bist auch sehr bekannt, jetzt auch durch KTV. Viele Leute sehen und erleben dich dort, aber auch bei zahlreichen anderen Veranstaltungen, ob das Kirche in Not ist, Ostpriesterhilfe oder zahlreiche andere Veranstaltungen. Auch deine Publikationen sind gewachsen, nicht nur die rein wissenschaftlichen, sondern auch die, die versuchen, den Glauben auch einfacheren Menschen, ja, die nicht immer nur auf dieser akademischen Ebene etwas hören wollen, nahe zu bringen. Wie ist Gott? Das ist dein neuestes Buch, da vorne liegt's auch. Und natürlich hinten auch auf unserem Büchertisch, den ich Ihnen allen ans Herz lege. Werfen Sie mal einen Blick darauf und nehmen Sie vielleicht auch das ein oder andere Buch mit. Es sind dort nicht nur Titel von Pater Karl, sondern auch von Klaus Berger, etwa Zölibat, ist jetzt sehr aktuell zu finden. Das Thema heute Abend lautet, woran krankt das europäische Christentum? Beobachtungen zum gegenwärtigen Ringen zwischen Zeitgeist und Heiligem Geist. Ein sehr aktuelles Thema. Wir hatten das schon öfters im Auditorium, dass so aktuelle Ereignisse dann plötzlich einen Widerhall, positiv oder negativ, eben hier gefunden haben. Und wenn man an das Memorandum denkt, von dem Sie sicherlich alle gehört haben, Kirche 2011, das 247, glaube ich, mittlerweile Professoren und Professorinnen der Heiligen Theologie unterzeichnet haben, dann ist das sicher nicht der Geist, von dem Jesus Christus spricht, wenn er uns den Heiligen Geist verheißt, sondern es ist sicher auch hier etwas, was den Zeitgeist, etwas, was dem Zeitgeist anhängt, was aber eben nicht, sicherlich nicht zu einer Neuevangelisierung im Sinne von Papst Benedikt beitragen kann. Er hat uns ja gerade auch durch diese Einrichtung eines neuen Dikasteriums, das heißt eines päpstlichen Rates auch, der diese Neuevangelisierung besonders in Europa fördern möchte, gezeigt, dass die Kirche überall und immer, wie der Titel dieses Schreibens heißt, ubique et semper, die Pflicht hat, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden und nicht ihr eigenes Evangelium, das vielleicht den Ohren mancher Menschen heute schmeicheln möchte, um sie so zahlmäßig an die Kirche zu binden. Darum kann es nicht gehen. Aber woran krankt nun unser Christentum wohlgemerkt hier in Europa? Pater Karl, wir freuen uns auf deine Analyse.
Vielen herzlichen Dank, Pater Rupert, für die Rosen, die du schon gestreut hast. Ich möchte dir aber ganz persönlich sagen, da du ja auch auf dem Weg bist, vielleicht einmal Professor in unserer Hochschule zu sein, viel Erfolg bei den stundenlangen Prüfungen, die dir sicher viel Spaß machen werden. Wenn dir Leute Dinge sagen, die du selber viel besser weißt. Ja. Ich stehe heute nicht hier als Dogmatikprofessor, als Professor für Sakramententheologie, sondern als ein Beobachter des Zeitgeistes. Was ihr also hier erwartet, ist nicht eine hochspekulative theologische Analyse, sondern was sich halt so ein Mönch denkt, der vielleicht durch Gottes Fügung in den letzten Jahren ein bisschen auch in Bereiche gekommen ist, wo man als normaler Mensch und schon gar nicht als Mönch nicht so leicht hinkommt. Das Zweite Vatikanische Konzil wollte, dass sich die Kirche mit der Welt von heute beschäftigt. Derzeit aber sind wir sehr viel mit uns selbst beschäftigt, sodass wir oft sehr wenig Kraft haben, die Zeichen der Zeit zu deuten. Es ist vielmehr oft die Welt von heute, die die Kirche vor sich hertreibt, die ihr die Themen vorgibt. Dass es uns derzeit, zumindest vom Bild, das wir in der Öffentlichkeit abgeben, nicht gut geht, ist wohl klar. Die Probleme kommen teils von außen, sind aber nicht selten hausgemacht. Aufgrund meiner Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit habe ich ein bisschen einen Einblick in die Mechanismen, die in den Medien herrschen. In den Medien gibt es einige eherne Gesetze. Zum Beispiel, man kann nicht immer und zu jeder Zeit für alles Interesse wecken. Wenn man über Kirche berichten möchte, dann muss man gleichsam die günstigen Zeitfenster dazu nützen. So kann man ziemlich sicher sein, dass vor Weihnachten und vor Ostern, also vor den Festen, die auch in unserer säkularen Gesellschaft noch präsent sind, das Interesse der Berichterstattung über die Kirche steigt. Konkret erlebe ich das im Kloster. Ich bin seit 1999 für die Öffentlichkeitsarbeit dort zuständig. Ich erlebe das nach wie vor so, dass vor Ostern die Anrufe kommen von den Zeitungen und den Journalisten mit Fragen wie, welche Manager haben sich denn zur Einkehr zu Ihnen zurückgezogen? Oder welche Fastenrezepte haben Sie im Kloster? Oder wie entzünden Sie Ihr Osterfeuer? Also irgendwelche solche banalen Sachen. Vor Weihnachten dann ähnlich, wie feiern die Mönche Weihnachten? Was ist das Besondere in Ihrer Christmesse? Oder Rezepte für Weihnachtsgebäck? Diese Fragen sind lächerlich, klischeehaft, aber sie bezeugen das gesteigerte Interesse. Da die Medien es sich zum Gesetz gemacht haben, nichts Gutes über Christentum und Kirche zu bringen, ist die Kirche nicht schuld an allem Bösen in der Welt? Hexenverbrennung, Kreuzzüge, Miesmachung von Sexualität, Unterdrückung der Frau, Machtmissbrauch und sonstiger Missbrauch, wir wissen es eh, kommen deshalb vor den großen Festen auch regelmäßig immer negative Schlagzeilen. Und wenn man nicht gerade wieder eine Zölibatsdebatte, das Thema kann man immer spielen, oder einen Missbrauchsskandal hat, dann ist es irgendein Landpfarrer, der Spendengelder veruntreut hat. Und wenn man aus der Perspektive der Medien dann das Glück hat, dass der Papst das Wort Kondom in den Mund nimmt, dann sorgt das auf jeden Fall für wochenlanges Blätterrauschen. So weit, so schlecht. Noch schlechter aber ist es, Pater Rupert hat es schon angedeutet, wenn das geschieht, wie wir es jetzt gerade erleben. Seit 500 Jahren gibt es erstmals wieder einen deutschen Papst. Ja. 5 Kilometer daneben geboren, sonst wäre er Österreicher, aber bitte, er ist ein deutscher Papst. Ja. Ein Magdlam Inn, 5 Kilometer. Ein Intellektueller, ein hochgeschätzter geistiger Diskutant für die größten Philosophen, die wir haben. Ein Mann der ersten Kategorie des Intellekts auf dem Stuhl Petri. Und dieser Papst will im September 2011 seine Heimat offiziell besuchen. Statt das dann, entschuldigen Sie, dass ich hier als Österreicher jetzt ein bisschen etwas Kritisches bringe, statt dass dann ganz Deutschland stolz ist und die Wir-sind-Papst-Freude wieder entfacht, geschieht das Gegenteil. Über 200 deutschsprachige Theologen, also Menschen, die ihr Brot durch die Kirche und vom Glauben her verdienen, unterschreiben ein Memorandum mit dem Grundtenor, wir sind gegen den Papst. Ich zitiere hierzu nur Kardinal Walter Kasper, der schlicht darauf hingewiesen hat, dass alle diese Forderungen, es sind die ewig altbekannten, in vielen Kirchen der Reformation umgesetzt sind, mit dem Ergebnis, dass es diesen weit schlechter geht als der katholischen Kirche. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu wissen, dass es mit der thematischen Verminung des Papstbesuches so weitergehen wird. Man darf sich auch ruhig darüber ärgern, so wie ich es gerade tue. Aber man kann zugleich auch ganz gelassen in die Zukunft blicken. Es wird nicht anders sein im September 2011 hier in Deutschland beim Besuch von Papst Benedikt XVI. Wie im Herbst 2010, als er nach England gefahren ist. Die Probleme in England waren sogar weit größer. Es handelt sich hier um eine der säkularisiertesten Gesellschaften, die wir heute haben. Ich war ja, Universal Music hat uns entdeckt, ich war dort ja mehrfach auf Promotion, ja, die Leute haben mich angeschaut, are you with the Dalai Lama? No, I'm with the Pope. Oh, that's the man from Poland. No, that's the man from Germany. Ja? Keine Ahnung, total säkularisiert. Wenn Sie in einem Sari oder sonst einer exotischen Kleidung über die Oxford Street gegangen sind, wären, hätte Sie niemand angeschaut. Ich kam mir bestaunt vor, wie ein Elefant in rosaroter Unterhose. Und vor kurzem habe ich die Meldung gehört, dass der häufigste Name, der 2010 männlichen Kindern in England gegeben wurde, Mohammed ist. Übrigens, der Erfolg unserer CD, Sie wissen vielleicht, dass ich auch für die Promotion dieser CD zuständig war, wenn nicht, erzähle ich es Ihnen gerne. Der Erfolg dieser CD war in den säkularisierten Ländern einschlagend. Ja? Die katholischen Italien, Spanien und so, das kennen wir eh. Ja? Aber die säkularisierten, in Holland hatten wir den größten Erfolg. Die wollten uns nicht veröffentlichen, schon im Mai, sondern dann erst zum Weihnachtsgeschäft. Innerhalb von 3 Wochen hatten wir nicht Gold, sondern Platin. Das hat es noch nie gegeben. Also wo diese Sehnsucht einfach jetzt nach Spirituellem ganz stark ist. Vor dem Papstbesuch in England kam es nicht bloß zu einer Diskussion über innerkirchliche Themen, sondern es kam zu einer regelrecht antikirchlichen, ja antichristlichen, noch mehr zu einer antitheistischen Stimmung. Richard Dawkins und andere kämpferische Atheisten machten im Namen der Toleranz höchst intolerant gegen den Papst, die Kirche, das Christentum, ja die Religion an sich mobil. Der Besuch des Papstes, dem man sogar die Inhaftierung angedroht hatte, Sie können dazu auf YouTube Dutzende Videos anschauen, wurde dann aber zu einem Veni, Vidi, Vici. Ein Triumph, verbunden mit einer Beschämung der vorher so lauthals Agierenden. Und wenn man sich die Rede anschaut, die der Papst in Westminster Hall gehalten hat, das ist sensationell. Also wer den Spieß umdreht und sagt, nicht die Religion, sondern ein Säkularismus, der sich so gebärdet, der ist gefährlich für die Zukunft der Menschheit. Und so wird es auch im September in Berlin und hier in Deutschland sein. Trotzdem meine ich, dass wir gerade von den englischen Erfahrungen her lernen müssen. Die säkulare Welt steht dem Christentum mittlerweile nicht mehr nur reserviert gegenüber, sondern ablehnend, ja bekämpfend. Ich erinnere mich an die Ausführung meines Professors für Kirchengeschichte, Floridus Röhrig, der die Christenverfolgung der ersten 300 Jahre mit den Worten kommentierte, für diese Verfolgung gab es keinen rationalen Grund. Wir haben auch die Zeugnisse von Plinius und anderen, die zugegeben haben, dass die Christen nichts Böses tun. Im Gegenteil, die leben eben jetzt ehrlich, anständig, begehen keinen Raub und keinen Betrug und trotzdem. Also es gibt keinen Grund für diese irrationale Ablehnung. Wir werden jedenfalls in den nächsten Jahren mit einem Phänomen zu tun haben, das der sicher unverdächtige, in New York lehrende Rabbi Neusser Christianophobie oder Christophobie bezeichnet hat. Angst vor dem Christentum. Zugleich muss ich dazu sagen, Anfeindung von außen hat dem Christentum noch nie geschadet. Im Gegenteil. Wenn die Wölfe heulen, dann rückt die Herde näher zusammen, um den Hirten. Unser Problem ist freilich derzeit noch, dass die Wölfe nicht allzu leicht erkennbar sind, weil sie sich oft Schafspelze umgeworfen haben. Wenn das Christentum schwächelt, dann immer von innen her. Und das ist derzeit wirklich gefährlich. Denn die Situation ist doch die, dass andere Religionen, die mittlerweile bei uns präsent sind, enorm wachsen. Gehen Sie mal, ich war heute im Ruhrpark, ein Teil der Kinofilme läuft auf Türkisch. Viele Christen sind in den esoterischen Bereich abgewandert und frönen einer religiösen Beliebigkeit. Der Großteil ist mittlerweile religiös völlig ungebildet. Die spirituelle Glaubenspraxis ist auf weite Strecken eingebrochen. Ich habe bei uns im Kloster so einen Sportraum eingerichtet, 2000, mit dem Oscar-Preisträger Florian Henkel von Donnersmarck. Er hat sich deshalb große Verdienste um mich, um die Klosterjugend erworben. Ich verwende das aber auch für das Apostolat. Da dürfen auch bestimmte junge Leute eben jetzt zum Training kommen. Eine richtige Kraftkammer, ein Gym. Ja, ja. Schauen Sie nicht so, aber das ist wirklich so. Ja. Passt gut, ora et labora. Also auf jeden Fall, und da habe ich jetzt gerade 4 Burschen, 16 Jahre alt, ganz interessiert, kommen zur Jugendvigil, habe ich jetzt eingeschult und dann fragen die Pater Karl, wann trainieren wir das nächste Mal? Sage ich, na, wann habt ihr Zeit? Am Sonntagvormittag, da haben wir nichts zu tun. Ja. Religiös, völlig exkulturiert. Ja. Also man kommt gegenüber einem Priester nicht einmal mehr auf die Idee, ja, dass der Sonntagvormittag ja eigentlich dazu da wäre, den Gottesdienst, die Heilige Messe, nicht einmal eine Spur davon ist da. Meine Behauptung geht nun dahin, das Christentum befindet sich in einer Kontroverse, die man Zeitgeist versus Heiligen Geist nennen könnte. Ich möchte das in einigen Punkten analysieren. Was ist überhaupt Zeitgeist? Zeitgeist ist Lebensstil, ist Mode, ist die geistige Atmosphäre, die in einer Gesellschaft gerade herrscht. Definitionsgemäß ist der Zeitgeist immer wandlungsfähig. Er ist ein vergänglicher Hauch, der heute so und morgen anders weht. Schauen Sie sich mal die Fotos von Ihnen vor 20 Jahren an, welche Brillen Sie da getragen haben oder welche Frisur Sie da gehabt haben. Ja. Schon von daher ist klar, dass eine Bewegung wie das Christentum, die auf Fundamente gegründet ist, die nicht wandelbar sind, in Spannung stehen muss zum Zeitgeist. Nicht nur heute, sondern zu allen Zeiten. Nicht nur jetzt und zufällig, sondern immer und grundsätzlich. Und es ist interessant, dass das Christentum zu keiner Zeit sich hundertprozentig von einer Gesellschaft, von einer zeitgeistigen Strömung assimilieren oder gar absorbieren ließ. Christlicher Glaube kann ein gesellschaftliches System, eine Atmosphäre zwar formen und prägen, etwa im Mittelalter sehr stark, aber er verschmilzt nie. Ganz identitätsgleich. Das Reich Christi ist nie von dieser Welt. Symptomatisch etwa im Mittelalter die Kontroverse, da waren alle katholisch. Da waren wirklich alle katholisch. Da gab es in Europa keine Glaubensspannungen, keine Glaubensspaltungen. Und da die Kontroverse zwischen weltlicher Macht, dem Imperium, und der geistlichen Macht, dem Sacerdotium, das im Investiturstreit zu jahrhundertelangen Auseinandersetzungen zwischen dem katholischen Papst und dem katholischen Kaiser geführt hat. Also es gibt nie eine Deckungsgleichheit zwischen Heiligem Geist und Zeitgeist. Man kann sagen, Heiliger Geist und Zeitgeist sind geborene Feinde. Aber man muss auch dazu sagen, dass sie über kurze Phasen auch Freunde sein können. Besser gesagt, der Zeitgeist braucht immer die Erlösung durch den Heiligen Geist, denn er weiß, dass er nur ein Lüftchen ist, das im nächsten Augenblick schon wieder spurlos verweht ist. Der Heilige Geist aber zeichnet sich selbst der Geschichte mit den Runen der Ewigkeit ein. Wo gibt es derzeit Konfrontationen zwischen Zeitgeist und Heiligem Geist? Wir müssen uns als Christen erstens bewusst werden, dass der liberale Zeitgeist der 1968er Jahre out ist. Das muss man heute in der Kirche laut sagen. Warum? Das Christentum ist ja immer konservativ. Wir müssen ja etwas bewahren. Uns ist etwas übergeben. Apostel Paulus formuliert es mehrmals. Auch ich gebe euch weiter, was ich empfangen habe. Ja? Also etwas Bewahrendes wird hier weitergegeben. Das ist unser Wesen. Aber aus dieser Tendenz des Konservierens konserviert die Kirche manchmal auch Zeitgeistiges. Heute sind gewisse Kreise in der Kirche die letzte Bastion dessen, was man den Geist der 68er nennen kann. Ich gestehe, ich habe persönlich ein Problem mit der Mentalität der 68er. Diese Phase ist mir psychologisch nicht zugänglich. Dieses Revolutionsgehabe bleibt mir unverständlich. Mag sein, dass man damals gegen das Beengende, das Strukturelle, das Althergebrachte, das Heuchlerische in der Gesellschaft revoltieren musste. Ich weiß nicht, was mit mir wäre, wenn ich 1968 18 Jahre alt gewesen wäre. Ich war aber erst 5 Jahre alt. Ich habe nicht protestiert damals. Ich habe es nicht mitbekommen. Ja? Das, was uns heute aber fehlt, ist sicher nicht Liberalität und Selbstbestimmung, sondern Bewährung und Ordnung. Im gesellschaftlichen Leben sind die alten 1968er entweder bekehrt, wir haben in Österreich das Paradigma eines Altsozialisten, Dr. Günther Nenning, er ist vor 5-6 Jahren gestorben, es war sensationell, am Schluss hat er kirchliche Kolumnen in der Kronenzeitung geschrieben. Ja? Also das Paradigma eines bekehrten 68ers und hat geschwärmt eben jetzt vom katholischen Glauben und vom sich bekreuzen mit Weihwasser, wenn man die Kirche betritt und so weiter. Oder sie sind politisch etabliert. Sie haben doch da so einen Außenminister mal gehabt, der doch früher, der war einmal dick, einmal dünn, ja, also das so. Ne? Also auf jeden Fall sind sie harmlos geworden, domestiziert und damit marginalisiert. Ne? Im Bereich des christlichen Glaubens äußerte sich der Zeitgeist der 1968er darin, dass man unbedingt modern sein wollte und das auch, wie Hans-Urs von Balthasar formuliert hat, auf Kosten eines Mordes am Heiligen Geist. Also die letzte Bastion der 68er ist jetzt Heiligenkreuz, denn wir haben seit letzten Donnerstag einen 68. Abt, Pater Maximilian als 68er. Die Theologen der 68er Generation sind, also da könnte man Bultmann und alle möglichen jetzt eben aufführen, nicht? Also sind erstaunlicherweise aber nicht zu Atheisten geworden. Was eigentlich die Konsequenz ihres Rationalismus, ihres Kritizismus sein müsste, nicht? Sie sind sie nicht geworden. Sie haben begonnen mit einer fast paranoiden Manie, die Kirche zu entmystifizieren, zu entspiritualisieren. Man gab dem Ganzen den Namen der Modernisierung, der Rationalisierung. Das ist ganz anders gekommen. Man hat Pogrome gegen die heiligsten Dogmen und Glaubensvorstellungen entfaltet. Wir haben heute ganze Bibliotheken von neo-arianischer Literatur, nicht? Also wo wirklich Christus entgottet ist, also wo wir keine Spur mehr von der Essenz eben jetzt des christlichen Glaubens. Leute, die oft auf kirchlichen Lehrstühlen sitzen. Aber was ist passiert? Die Moderne ist untergegangen und mit einem süffisanten Lächeln hat die Göttin der Postmoderne ihren Thron auf dem Horizont des Säkularismus bestiegen. Die Postmodernen, nicht? Also Bultmann und die ganzen, die haben gekämpft gegen Engel und gegen die Gottheit Christi und gegen ein ontologisches Verständnis eben jetzt des Göttlichen und so weiter. Und die Postmodernen heute, die glauben problemlos an Elfen, an Gnome, an Lebensengel, an die Kraft der Bäume, an die Macht der Yogis, an alles Mögliche oder eher Unmögliche, Irrationale. Auf den Film Avatar werde ich noch zu sprechen kommen. Wir haben in der Kirche aber leider noch eine offensichtlich traumatisierte Generation der 68er, die die Zeichen der Zeit nicht sehen. Ich bin Jugendseelsorger. Und unsere Jugendgebete, die Jugendvigil mit 300 Jugendlichen, die monatlich kommen, ist in aller Demut, aber auch mit Klarheit, ja, ich mache dafür Werbung, weil es so gut ist, ja, ist die größte regelmäßige Jugendveranstaltung der Erzdiözese Wien. Ja. Vielleicht auch deshalb, weil wir bestimmte Regeln eingezogen haben. Unter 14 darf niemand kommen, über 35 auch nicht. Wir haben Türsteher, die Erwachsene dann zwar nicht abweisen, aber zumindest grimmig anschauen. Ja. Zu alt. Ja. Die Erfahrung war damals, wie wir begonnen, Pater Maximilian und ich haben das gegründet, er war damals Novizenmeister, ich Dekanatsjugendseelsorger vor 14 Jahren. Der Grund war, dass da ein Jugendlicher, so ein 15-, 16-Jähriges gekommen ist, Frau Pater Karl, heute war es nicht so toll, heute bin ich neben einer alten Oma gesessen. Die alte Oma war 42. Ja. Aber gerade dieses Exklusive und dann das Intensive. Es wird gebetet. Also die kommen nicht, weil wir dort eine Disco machen. Das hat mir mein Privitzprediger gesagt. Discos und andere Sachen, das können die draußen viel besser machen. Ein Event inszenieren. Wir haben unsere Kernkompetenz in der Kirche und gerade im Kloster. Wir sind Lehrmeister des Gebetes, der Verbindung zu Gott. Das ist unsere authentische Identität. Und die müssen wir den Leuten eben jetzt anbieten. Wir beten mit denen 1,5 Stunden. Die 1968er Generation ist bei einem Begriff von Moderne stecken geblieben, wie er vor 40 Jahren modern war. Inzwischen ist dieser Begriff der Moderne nicht mehr modern. Die heutige Jugend braucht keine Befreiung zu einem liberalistischen Modernismus. Sie tun ohnehin, was sie wollen. Es muss ihnen niemand mehr sagen, du darfst alles tun, was du willst. Es ist umgekehrt, dass die Kinder schon, das kleine Kind kommt zu Mama, Mama, muss ich heute wieder alles tun, was ich tun will? Verstehen Sie? Also es gibt diese Befreiung, die suchen die Befreiung von, alles ist erlaubt, weil es keinen letzten Sinn gibt. Da sind die Jugendlichen wirklich auf der Suche danach. Also wenn es wo Fruchtbarkeit in der Kirche gibt, dann dort eben jetzt, wo substanziell der Glaube gelebt wird und nicht dort, wo ein liberales Süppchen der Beliebigkeit gekocht wird. Ich sage das auch aus unserer Erfahrung in Heiligenkreuz dazu. Wir sind das strengste Kloster in Österreich. Ich wüsste kein anderes Kloster, vielleicht also beim Essen nicht, das gebe ich zu. Also unser Essen ist vielleicht etwas chorherrlich und so weiter. In Stiblis auch nicht schlecht. Aber sonst mit dem Aufstehen, wenn man sich unsere Jungen anschaut, jeden Tag um 4:30, dann haben die volles Studium, dann haben die Offizien im Kloster. Ja? Das ist unglaublich, die Belastung, die die aushalten müssen. Ja? Das ist nicht so, das kannst du nicht machen. Ja? Da brauchst du wirklich einen Idealismus, eine Euphorie dazu, eben das so zu leben. Und streng nicht im Sinn von, du musst das machen, sondern also ich habe es noch nie erlebt, dass der Prior irgendwer kommen wäre und gesagt hat, wo warst du denn heute oder sonst irgendwas. Ja? Das kommt aus einem selber heraus oder es kommt gar nicht. Ein weiteres, eine Beobachtung, die ich mache, ist, dass der Glaube nicht tot zu kriegen ist. Es ist interessant, dass das auch dogmatisch abgesichert ist. Auf dem Ersten Vatikanischen Konzil wurde die natürliche Gotteserkenntnis definiert, 1870. Und die Theologie des beginnenden 20. Jahrhunderts hat sich mit einer Begeisterung darauf gestürzt, dass sie im Menschen eine Art Vakuum entdeckt hat. Eine naturhafte Religiosität. Der heilige Thomas hatte schon im 13. Jahrhundert von einem Desiderium Naturale gesprochen. Eine naturhafte Sehnsucht. Der Mensch ist ein Vakuumwesen. Wir können dieses Vakuum mit allem Möglichen füllen. Karl Rahner spricht eben jetzt von einer kategorialen Befriedigung. Und sie wird uns nie zufrieden machen. Ja? Verweile doch einen Augenblick, du bist so schön. Er verweilt nicht der Augenblick. Du hast endlich das neue Auto, wo du dich schon Monate drauf gefreut hast. Ja? Nach 3 Wochen ist es selbstverständlich. Oder, ich will jetzt nicht Antifeminist, oder du hast endlich die neue Küche. Ja? Und dann nach 3 Wochen ist es wieder nur Arbeit, die man drinnen hat. Ja? Also das ist einfach, nichts befriedigt einem letztgültig eben jetzt in diesem Leben. Also Henri de Lubac hat das Désir naturel, du surnaturel genannt, Karl Rahner die Transzendentalität und so weiter. Nicht? Also deshalb ist der Atheismus nie wirklich eine Gefahr für das Christentum. Der Atheismus ist es nicht. Man hat diese Idee, hatte man, wie es wirklich so ausgeschaut hat in den 1960er, 1970er Jahren, nicht, also wo diese depressiven Existenzialisten, die heute schon niemand mehr kennt, Camus und Sartre, die mussten wir noch in der Schule lesen. Fragen Sie heute einen 18-Jährigen, ob er Camus kennt. Ja? Mein Gott, La Peste, hätte ich den Schmarrn nur nicht gelesen. Ja? Dunkel und schwarz und trüb und so weiter. Nicht? Das Ganze, das mussten wir damals lesen. Nicht? Man hat ein eigenes Sekretariat damals eingerichtet, auch im Vatikan für die Nichtglaubenden. Ist inzwischen lang aufgelöst, weil es man nicht braucht. Ja. Matthias Horks, ein Trendforscher, der ein sehr schönes Buch geschrieben hat, nämlich warum er so gerne in Österreich zu Hause ist, er ist Deutscher, er schreibt, mit dem Glauben ist es wie mit dem Hasen und dem Igel. Kaum denkt man, er verschwindet aus unserem Alltag, weil lauter aufgeklärte, skeptische, moderne junge Leute höchstens noch auf sich selbst, aber weder auf Gott noch auf Utopien oder sonst etwas halten, da taucht er an anderer Stelle wieder auf. Faktum ist, dass mit atemberaubender Geschwindigkeit die Moderne in die Postmoderne übergekippt ist. Das neue Zeitalter, New Age, ist auch in Statistiken greifbar. Ich habe vor kurzem ich fahre so gern durch Deutschland, weil sie haben so tolle Nachrichtensendungen, Deutschlandfunk oder B5 aktuell, ich finde das großartig. Man kann über weite Strecken Autobahn tolle Dokumentationssendungen hören. In Österreich ist das leider nicht so. Ja? Und da habe ich gehört, dass der Esoterikmarkt ein Volumen, glaube ich, von 4 oder 5 Milliarden Euro abdeckt. 4 oder 5 Milliarden Euro Umsatz in Esoterik. Also wenn du Geld verdienen willst, wär Guru, verkauf irgendwelche Glücksteine. Ja? Die Ausdrücke Spiritualität, Geistigkeit oder Mystik. Nicht? Wie war das, wie war in der Theologie in den 70ern der Ausdruck Kult verpönt? Ja? Kult. Es musste alles entsakralisiert werden. Heute können Sie Joghurts kaufen, wo oben steht Kult. Ja? Und wenn für Jugendliche was wirklich cool ist schon inzwischen nicht mehr cool, dann sagen sie, es ist Kult. Ja. Spiritualität ist in. Der Markt für religiöse Angebote sonderlichster Art ist da. Östliche Meditationsübungen, Astrologie, esoterisches Mentaltraining und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass dafür oft besseres Marketing betrieben wird als für christliche Frömmigkeit. Habe als Beispiel, ich war mal in einem Bildungshaus in Österreich und da lag ein so ein Führer auf, der hieß Führer durch geistliche Orte in Österreich. Und da waren alle Religionen, alles Mögliche war da drinnen und da waren auch Stifte und Klöster drinnen. Bei den Stiften, und auch so Yoga-Zentren und Meditationszentren und von irgendwelchen Gurus. Und da stand, wir machen die Meditation so, dass wir über den 4. Aszendenten uns in Sonnengeflecht und dann diese und jene Erfahrungen haben. Ja? Bei den Klöstern stand, wir haben 20.000 Hektar Grund. Verstehen Sie? Ja? Oder wir besitzen alte Bilder von Paul Droger. Oder sonst völlig etwas, das völlig an der inneren Sehnsucht der Menschen eben jetzt auch vorbeigeht. Die Sehnsucht ist einfach da. Nicht? Aber was profitieren wir davon? Nicht? Wir haben wirklich das, also Matthias Horks analysiert das auch so, er hat ein Kapitel überschrieben, das mir den Gänseschauer über den Rücken jagt, das lautet, wie die Gläubigen aus den Kirchen ausziehen und wie sich unsere Gesellschaft langsam aber sicher spiritualisiert. Also dass das negativ proportional einander gegenübersteht. Verlust der Kirchlichkeit, auf der anderen Seite Spiritualisierung. Offensichtlich ist die neue Spiritualität eben jetzt die östliche. Horck spricht von der Veröstlichung des Westens. Die Frage ist, muss die Kirche hier nicht nachziehen? Das hat man gemeint in den 1970er Jahren. Da hat man auch gemeint, wirklich, das Neue, das aus dem Osten kommt, ist attraktiver. Zen- und Yogakurse sind eher ausgebucht als Kurse über ignatianische Kontemplation. Oder Kurse über eucharistische Anbetung. Aber diese Gegenüberstellung ist rein fiktiv, denn das Letztere gibt es nirgendwo angeboten. Ja? Und dabei würden wir heute die religiösen Analphabeten wirklich hier schulen müssen. Noch einmal zu unserer Jugendvigil. Das ist eine Gebetsschule. Ja? Was wir dort machen, ist ausdrücklich keine heilige Messe, denn die heilige Messe setzt schon eine religiöse Bildung voraus. Was wir dort machen, ist ein Mix von allen katholischen Spiritualitätsformen, die ja alle das Ziel haben, einen so zu öffnen, dass Gott einen berühren kann. Ja? Eine Lichterprozession durch den mittelalterlichen Kreuzgang. Ein Gesetzchen vom Rosenkranz. Ja? Wissen Sie, wie die Jugendlichen gerne Rosenkranz beten? Das ist so ein simples Gebet. Ja? Ich weiß, mir ist auch auf die Nerven gegangen. Ich habe ein kleines Büchlein darüber geschrieben. Nicht? Aber auch bei der Sportwoche sind ja einige da, die bei der Sportwoche auch waren. Der Farid, ich habe Ungetaufte bei der Sportwoche gehabt. Am ersten Tag muss ich erklären, wie das geht. Da beten wir ein Gesetzchen. Am zweiten sind es dann schon 3. Und am letzten Tag, am sechsten Tag, haben sie mich schon gefragt, heute endet es zu Mittag, aber den Rosenkranz beten wir schon noch. Ja? Wenn sie sagen, wie das geht, dieses Berührtwerden durch Gott, wenn man das einmal gespürt hat, wenn man einmal diesen Touch jetzt eben hat, dass Gott für einen zu einer Wirklichkeit wird. Und das ist Kirche, das ist unsere Aufgabe, das ist Spiritualität. Wir brauchen nicht dieses Animistische des Ostens, ja, dieses Auflösende eben jetzt der Personalität in ein Erlöschen, in irgendein Göttliches hinein. Nirvana heißt Erlöschen. Der personale biblische Gott ist es, dem wir begegnen wollen. Das Göttliche in den Bäumen, in den Heilkräutern, in den Steinen, in den Sternen, das Göttliche schließlich in mir, ist immer weniger als das Göttliche, das sich im Christlichen mir zusagt. Ja? Wenn Sie den Film Avatar, ich habe alle meine Studenten in diesen Film gejagt, ja? Wenn man weiß, ich war da an dem Fernsehen, wenn Sie wissen, wie oft jede Phrase, die der Moderator sagt, Ja? Oder wenn so kleine Szenen gedreht werden, wie bis ins Detail der Hintergrund und so weiter abgestimmt wird und so weiter. Und wenn man dann so einen Blockbuster hat wie Avatar, ich weiß nicht, ob jemand den gesehen hat, ja, aber er ist sensationell, er atmet Zeitgeist ein, verstärkt ihn und gibt ihn wieder. Dort geht es um einen heilen Naturplaneten irgendwo weit weg und die bösen Menschen fahren dorthin und beuten ihn aus eben jetzt. Die Natur ist dort quasi göttlich, diese blauen Wesen, die dort leben, menschenähnliche Wesen, die können sich eben jetzt über ihre Haare mit Synapsen eben jetzt mit den Bäumen, mit den Tieren und so weiter zusammenschließen und es gibt große Szenen, wo dann alle rundherum einen riesigen Urbaum sind und dort eben jetzt den Baum anbeten. Und am Schluss zwitscht die Seele eines Menschen auch noch hinüber in den Körper von eines diesen Urbewohnern. Ja? Bitte schauen Sie sich solche Zeitgeistfilme an, aber denkend. Ja? Also meine Studenten habe ich hingejagt, wenn man so einen Film gesehen hat, dann hat man mehr über die Tendenzen eben jetzt gelernt. Drewermann hat schon vor 30 Jahren ein Buch geschrieben eben jetzt, wo er sagt, dass das kosmozentrische Weltbild abgelöst worden ist vom anthropozentrischen, also zuerst der Kosmos im Mittelpunkt, das Sein, dann der Mensch im Mittelpunkt und die Zukunft wird das biozentrische Weltbild sein. Ja? Nicht nur der Mensch, sondern das Leben insgesamt und an sich. Und in diese Richtung wird es gehen. Bin ich ganz überzeugt davon. Ein höchst gnostischer Film, schön anzuschauen, spannend ist er auch noch, wunderbare Bilder. Nein, ich bekomme nichts bezahlt von denen, aber das sind für mich auch immer so wo ich dann dem lieben Gott danke, mein Gott, ja, ich erspare mir das Lesen dicker Bücher, indem ich mir einen interessanten Film anschaue. Ja. Also Avatar. Wir haben das bei uns in unserem großen Hof in Heiligenkreuz, viele waren schon dort, nicht? Also da stehen 5 so pubertierende Platanen, ja? Also die sind 1848 gepflanzt worden, die werden 800 Jahre alt, darum sage ich immer, die sind noch in der Pubertät, ja? Sind erst 160 Jahre alt und da haben wir oft Leute, die dort eben jetzt angelehnt, ja? Eine halbe Stunde sich an den Baum mit ausgebreiteten Händen anlehnen, damit eben jetzt die Kräfte der Natur auf sie überfließen. Ja. Übrigens, ich habe dieses Buch, ja, Pater Ulrich war beim Wahlkapitel, es gibt nur 3 Exemplare hinten. Ja. Ich habe tatsächlich viele Bücher geschrieben, Pater Rupert, ja, und meine Bücher waren bis 2007 also wirklich sehr theologisch. Ja. Das eine über Hegel, Balthasar und so weiter, das haben auch weltweit, also würde ich sagen, mindestens, also wenn es 15 bis 20 Leute gelesen. Ja. Also würde ich wirklich sagen, ja, da bin ich schon wirklich stolz drauf. Nicht? Und wie dann der Papst gekommen ist und uns gesegnet hat, und dann wusste ich, das ist ein Auftrag. Ja. Das ist ein Auftrag, jetzt eben auch wirklich so zu schreiben, dass die Leute es auch lesen. Ja. Also etwas hinauszugeben. Ja. Etwas, das verständlich ist und wirklich katechetisierend ist. Ja. Und dieses Buch, wer glaubt, wer selig ist, der bei Lübbe, bin das einzig religiöse Buch dort. Ja. Die verlegen den von Assassin, ist egal. Also die haben lauter böse Autoren dort, außer mich. Ja. Und dann eben das letzte Buch, das durfte ich auch dem Heiligen Vater übergeben, populär geschrieben, wie ist Gott? Anstoß dazu war, dass ich gehört habe, dass in Wien ein Dialogprozess zwischen Muslimen, wir haben in Wien ganze Viertel, wo bereits eine Mehrheit von Muslimen ist, wo eine Pfarre wollte einen Dialog machen mit den Moslems dort, der musste abgebrochen werden, weil die wollten über die Gottessohnschaft Christi reden. Die wollten über das Konzil von Nicea reden, die Türken. Und die Katholiken haben nichts gewusst davon. Die waren ganz eingeschlossen auf Zölibat, Frauenpriestertum, Geschiedene, Wiederverheiratete. Und das war für mich auch wirklich eine Offenbarung. Ich habe es derzeit sogar auf unserer Homepage vom Stift Heiligenkreuz stehen, auf der Frankfurter Buchmesse, wie ich das vorstellen durfte. Ja, das war wirklich, das ist auch so ein bisschen schreierisch, das Cover, ja, wie ist Gott? Aber es sind sofort muslimische Imame stehen geblieben dort. Ja, und haben sich für dieses Buch interessiert. Ja, wie ist Gott? Wir müssen wieder wissen, woran wir letztlich jetzt eben glauben, an welchen Gott wir eigentlich glauben. Also ich würde wirklich sagen, da hat Matthias Horks recht, mit dem Glauben ist es wie in der Geschichte vom Hasen und Igel. Kaum hört eine Generation eben jetzt läuft eine Generation dem Glauben davon, da steht der Glaube wieder am Rand des Feldes und sagt, da bin ich, du wirst mich nicht los. Und wenn wir den Glauben loswerden, wenn wir so weitermachen, dann kann ich Ihnen garantieren, dass der Aberglaube durchs Fenster hereinspringen wird. In meinem Buch ist mir dazu, wer glaubt, wird selig, ist mir dieser Vergleich eingefallen. Ich bin noch eine Generation, die kennt diese Zeichentrickserie The Flintstones, Familie Feuerstein, was auch bei uns in Heiligenkreuz deshalb aktuell ist, weil unser Prior, zweiter Prior hier, Pater Christian, jetzt ab von Stift Rhein, Christian Feuerstein heißt. Ja. Da gibt es eine schöne Geschichte, wie er Geburtstag hatte, hat unser Pater Simeon, unser Kantor, das Zisterzienserensemble spielen lassen und er hat dazu einen Feuersteinmarsch komponiert. Und der war ganz eben jetzt an diese Zeichentrickserie angelegt. Ta 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 ta. Vielleicht kennen Sie es. Wenn nicht, spricht's eigentlich auch für Sie, ja? Aber das Schöne war, dass wir Jungen da bei der Gratulation am Boden gelegen sind vor Lachen, weil wir diese Melodie natürlich erkannt haben, während die alten Mitbrüder ganz andächtig, also diesen Marsch gelauscht haben, ja? Gut. Also, wie komme ich jetzt da? Ja, und da gibt's diese schöne Schlussszene, nicht? Dass er am Schluss dann einen Säbelzahntiger bei der Tür hinauswirft, ja? Der springt aber wieder beim Fenster rein und wirft ihn hinaus. Ja? Ein schönes Bild, was die Theologen haben, den Glauben beim Fenster rausgeworfen, der Aberglaube ist reingesprungen und wirft sie selber raus. Und die Geschichte entsorgt uns eben jetzt auf ihrem Müllberg eben, wenn wir so weitermachen. Wir müssten auch so etwas entwickeln wie eine katholische Apologetik. Ja, und wenn der Glaube eben jetzt aufhört, dann kommt die große Gefahr des Fanatismus. Also wo der begründete Glaube endet, da kommt Aberglaube oder eben jetzt irrationaler Fanatismus. Und wir haben ja auch in der Kirche das zunehmende rechten Ränder, ja, also die nicht dialogbereit sind. Das muss man auch ganz ehrlich jetzt eben sagen. Ja, weil sie auch nicht auf diesem Felsen stehen, der die Einheit jetzt eben bedeutet und bewirkt, auf dem Felsen Petri. Was wir auch brauchen würden, das wäre eine gute Apologetik, eine gute Verteidigung. Wir sind, glaube ich, ein bisschen naiv im Verhältnis zu den anderen. Nur weil wir alle lieben wollen, meinen wir oft, dass auch uns alle lieben. Ja? Ich war vor 3 Jahren mit einem befreundeten Priester in Ägypten auf Urlaub und da kann man natürlich nicht im Ordensgewand gehen und wir sind dann auch auf den Sinai gefahren. Das war interessant, dieser Reiseführer, ich war zivil, dieser Reiseführer ist wie eine Fliege, der Bus war voll, aber der ist wie eine Fliege auf uns zwei geflogen, ja, und in einer halben Stunde hat er gewusst, dass wir Christen sind und dass wir Priester sind. Muslimischer Reiseführer. Sein Begleiter hat sich dann übrigens als Kopte geoutet. Der hat sich dann getraut auch. Ja. Aber der hat die ganze Zeit nur mit uns geredet und ich war weg, was der für Vorurteile hatte. Ja. Also was die Christen alles machen, was wir glauben an 3 Götter. Also alle diese Sachen, ja, wo wir eigentlich glauben, uns die Vorstellung haben, für uns ist das klar, dass das nicht so ist. Ja. Aber wir haben keine Idee, was die anderen über uns denken. Wir dürfen es uns auch innereuropäisch nicht länger gefallen lassen, dass man dem Christentum alles Böse der letzten 2000 Jahre anhängt. Natürlich, das kann man immer leicht machen. Die Kirche war immer da. Man kann ihr immer was anhängen. Man wird immer irgendwelche Katholiken finden, die irgendwo jetzt dabei waren, wo etwas schiefgelaufen ist. Und der Papst muss sich dann für alles und jedes entschuldigen. Es gibt ein lustiges Buch von einem Luigi Accatoli, wenn der Papst um Vergebung bittet. Er hat dort 94 Texte der Entschuldigung von Papst Johannes Paul II. Zusammengetragen. Und der Papst hat ja selbst einmal gestöhnt, wofür er sich überall nicht entschuldigen muss. Also das beginnt von der Geschichte des Papsttums über die Kreuzzüge, die Inquisition, den Galilei-Prozess, das Verhältnis zu Juden, zu Moslems, die Kirchenspaltungen, die Frauenfrage, der Rassismus, der Sklavenhandel, das Unrecht an den Indios, die kirchliche Mitschuld an Krieg und Diktaturen und so weiter und so fort. Also entschuldigt hat sich die Kirche schon genug und das ist auch recht so. Das muss ich auch sagen. Ja, also es gibt hier wirklich Dunkles, ja, da kann man nicht einfach sagen. Also da waren Christen dabei. Da waren Christen dabei, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich muss auch sagen, wo sind denn die Lobpreisungen? Ja, wo sind die Lobpreisungen? Hat nicht die Kirche echte Humanität gebracht, weil wir Gott in Menschengestalt glauben? Eine Wertschätzung des Endlichen, des Materiellen? Nicht eine Flucht hinaus in Meditation, sondern ein Bewältigen des Irdischen, Gott in der Materie, in der Eucharistie eben jetzt sogar Sakrament geworden. Ein verantwortungsvolles Arbeitsethos, ora et labora, auch durch das Mönchtum, durch unseren Herrn, der selbst als Sohn eines Zimmermanns gelebt hat. Die begründete Hoffnung auf ein ewiges Leben. Was ist denn das für ein psychotherapeutisches Plus, das es da gibt? Der Glaube eben jetzt an eine letzte, sinnhafte Wirklichkeit. Die Abschaffung der Sklaverei, die Anerkennung der gleichen Würde der Frau. Hat nicht die Kirche auch eine wahre Freiheit und einen Selbststand des Menschen gegenüber Gott gebracht? Anders als in den antiken Mythen, wo man diese bösen Götter gefürchtet hat, die jetzt eben unberechenbar waren. Anders auch als im Islam. Islam heißt bitte Unterwerfung, wo es keine Freiheit gegenüber Gott gibt. Deshalb auch keine freie Forschung im religiösen Bereich und so weiter. In seinem immer noch viel verkauften Buch Der Gotteswahn sagt der englische Zoologe und Atheist Richard Dawkins den Religionen den Kampf an. Egal ob Christen, Moslems oder sonstige Glaubensformen, alle liefen nur Illusionen, Fantasiebildern und Märchen hinterher. Imagine no religion, hat er auf Busse kleben lassen, das war eine Kampagne in Spanien. In Wien war sie auch, aber wissen Sie, wir Wiener, wir neigen nicht also zu religiösem Exaltiertheit. Aha, stell dir vor, es gibt keinen Gott. Furchtbar, schade. War so eher die Reaktion, war eher eine Werbung für den lieben Gott bei uns in Wien. Nicht? Aber dieses, stell dir vor, wie schön die Welt ohne Religion wäre, das war der Hintergrund. Ja? Nicht? Das erinnert aber doch schon ein bisschen an Voltaires Kampfparole, Écrasez la femme. Das war doch das Wetterleuchten im Vorfeld der französischen Revolution, die eben jetzt hunderten Priestern eben jetzt das Leben gekostet hat. Ich meine, dass solche kämpferische Atheisten nicht nur an kultureller und historischer Amnesie, an Gedächtnisschwund leiden, denn wo wäre unser heutiger Begriff von der Würde des Menschen? Unsere Überzeugung vom Wert menschlichen Lebens, von der Gleichberechtigung von Mann und Frau ohne Christentum. Gäbe es ohne Christentum so selbstverständliche Werte wie allgemeine Bildung und allgemeines Krankenwesen? Sind nicht alle humanitären Werte dem christlichen Menschenbild entsprungen, auch wenn man zugeben muss, dass die Kirche sich manchmal nicht leicht getan hat, diese Werte entspringen zu lassen? Nein, nicht die Religionen sind gefährlich, sondern Dawkins, de la Mettrie, Holbach, Monod und wie all die Vorgänger und Epigonen des Atheismus heißen. Antireligiöser Fanatismus und atheistisches Agitieren ist in sich gefährlich. Gibt uns die jüngere Geschichte nicht den Beweis, dass der Atheismus den Menschen immer so klein macht, dass es sich dann offensichtlich als eine brutale, animalische Bestie gebärden muss, die im Rassenwahn und in Machtlüsternheit die Welt mit Holocaust und Krieg überzieht? Hat nicht das 20. Jahrhundert den Beweis geliefert, wie niedrig der Mensch sich verhalten kann, wenn ihm der letzte Grund und die letzte Verantwortung seines Lebens ausgeredet wird? Das, was im 20. Jahrhundert geschehen ist, das grausamste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte, ist nicht im Namen der Religion geschehen, sondern im Namen des Kampfes gegen die Religion. Mein nächster Punkt beschäftigt sich mit dem großen Thema, das ich in meinem Buch Wie ist Gott aufgearbeitet habe, aber das lasse ich jetzt mal schnell weg, weil das ist eigentlich eine Werberede für dieses Buch. Und ich hätte eigentlich lieber, dass Sie es lesen. Der Pater Ulrich, ja, ich bin ganz ehrlich, ja, darum habe ich es ja geschrieben. Der Pater Ulrich hat ganz wenige Bücher. Ich habe ihn aber gebeten, diesen Verlagsfolder von Weihnachten noch einmal aufzulegen. Da gibt's das alles drinnen. Ja, also da sind die ganzen Bücher, auch der Band über das Auditorium, der glaube ich sehr gelungen ist. Und wir machen schon den nächsten Band hier über das Auditorium eben jetzt, damit man hier nachlesen kann. Das ist, glaube ich, mein wichtigstes Buch. Denn das Thema, das wir in Zukunft brauchen, ist das Thema Gott. Wir müssen wieder über Gott Bescheid wissen. Wir müssen wissen, an welchen Gott wir glauben. Genauso hat es der Papst gemacht, seine erste Enzyklika über das Wesentliche des christlichen Glaubens, über den Gottesbegriff, über die Gottesoffenbarung, Gott, der die Liebe ist. Unter dem Thema Kirche, wenn die Leute da alles Mögliche heute assoziieren, Zölibat, Moral, Bischofsernennungen, Frauenpriestertum, Missbrauch und so weiter. Okay, aber das sind nicht unsere zentralen Themen. Ja. Unser zentrales Thema ist Gott, und zwar der Glaube an einen dreifaltigen Gott. Und wir sind, ob wir es jetzt wollen oder nicht, wir können natürlich die Augen zumachen und sagen, ist lieb, wir machen unsere Sachen und wir sind nur lieb zu den anderen. Aber wir stehen in einem religiösen Wettbewerb. Es kommen die Mütter. Eine hat mich gefragt, was mache ich? Meine Tochter, die geht in die Schule und der kleine Mahmud eben fragt sie in der Schule, ihr Christen glaubt's doch an einen Blödsinn. Wie kann denn Gott einen Sohn haben? Ja? Und die Mutter ist baff. Was soll sie antworten? Ja? Die hat noch nie, die macht's Kreuzzeichen vielleicht, wenn sie ab und zu in die Kirche geht, ja, aber die hat noch nie über Gott nachgedacht. Ja? Die hat noch, also wir müssen darüber nachdenken, nicht? Also das, glaube ich, ist wirklich wichtig. Also weg von der thematischen Peripherie hin zur Substanz des christlichen Glaubens. Und wir müssen hier auch so geschickt agieren, dass uns die Medien das auch sagen lassen, dass sie uns wieder Substanzielles sagen lassen. Die wollen das nämlich nicht. Ich habe die ganze Promotion für die CD nicht deshalb gemacht. Wir singen toll, die Musik ist großartig. Ja, aber ich habe das ganz bewusst gemacht. Ich war 8 Jahre Pfarrer und ich habe mir gedacht, ich bekomme hier eine Kanzel, um über Gott reden zu können, über die christliche Spiritualität reden zu können. Ja. Und ich weiß, dass unser Abt sehr gelitten hat, weil wir auch zu Wetten, dass gegangen sind. Aber ich habe einen ganzen Ordner von Zuschriften, wo die Leute sich bedankt haben, dass wir hingegangen sind. Allein das Sehen von normalen, ob ich ganz normal bin, weiß ich nicht, auf jeden Fall der Pater Philipp, drum war ja der mit, also das Sehen von normalen eben jetzt Priestern, ja, also, und es waren von den Hunderten 2, 3 negativ, und das waren leider nur kirchliche Insider, ja, wo man so das Gefühl hat, also das sind die Leute, die sagen, wir müssen uns in der Sakristei verstecken und auf die Welt schimpfen, dass sie so schlecht ist, ja, aber ich glaube, das ist nicht unser Weg. Ja, also wir müssen solche Kanzeln einfach nützen. Und wir müssen dann wirklich, wenn sie uns gegeben werden, vom Substanziellen reden. Ich habe da schon meine Tricks auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß schon, dass die Medien, also wenn man nur Frommes sagt, dass sie das nicht bringen, man muss eben, damit sie das Substanzielle, wenn sie nur sagen, wissen Sie, auf dieser CD beten wir. Das bringen die nicht. Aber wenn Sie sagen, wissen Sie, auf dieser CD tanzen wir ja nicht Cancan, sondern wir beten. Das bringen Sie. Ja? Weil der Cancan so lustig ist. Also solche Schmähs muss man sich da angewöhnen und so weiter. Aber da könnte ich Ihnen, das ist nicht mein Thema. Ich erinnere mich an das Weltjugend, wie die Medien oft verzerren. Das Weltjugendtreffen im Jahr 1993 in Denver, war damals junger Pfarrer von 2 Pfarren und war mit 80 Jugendlichen dort, es war großartig. Johannes Paul II. Eben vor dem Hintergrund der Rocky Mountains. Und er hielt eine Predigt über das Wort von Jesus aus dem Johannesevangelium. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle haben. Diese Predigt hat mich berührt. Die Sonne ist hinter den Rocky Mountains untergegangen. Es war ganz großartig. Ja. Er sprach über die vielfältigen Bedeutungen von Leben, dass Gott das biologische, irdische Leben schenkt, das Leben der Natur, dass er dem menschlichen Leben Sinnfülle gibt, dass er das Leben als geistige Weite der Seele geschaffen hat und so weiter. Alle Bedeutungsschattierungen durch. In einem Nebensatz, ja, sagte der Papst natürlich, dass es notwendig sei, das menschliche Leben von Anfang an zu schützen. Die kirchliche Berichterstattung hat darüber nur gebracht, dass der Papst eben bei diesem Treffen die Abtreibung verdammt habe. Ja. Also allein dieses verdammt haben. Ja. Nie hat ein Papst in den letzten Jahrzehnten irgendetwas verdammt. Ja. Also da wird schon so klischeehaft eben jetzt abgeurteilt. Vom eigentlichen Inhalt dieser Ansprache vor 600.000 Jugendlichen war nichts mehr übrig geblieben. Es wäre schon viel erreicht, wenn wir innerkirchlich realisieren würden, dass durch wessen Schuld auch immer viele innerkirchliche Probleme und Themenkomplexe so überdimensional aufgebläht sind, dass sie den Blick auf den wesentlichen Inhalt verstellen. Dieser Inhalt ist Gott selbst. Wir sind die Religion der Selbstoffenbarung Gottes. Wir glauben an einen Gott, der absolut transzendent ist. Wir nennen ihn liebender Vater. Wir glauben an einen Gott, der in unserer Geschichte anwesend geworden ist. Das bekennt keine andere Religion. Die große Religion eben jetzt des Ostens, der Buddhismus auch mit seinem namenlosen göttlichen nicht, was so faszinierend für uns ausschaut, dieser Gott schaut viel größer aus. Es gibt einen Ort, wo dieser Gott nicht anwesend ist. Das ist das Du des Anderen. Das ist die Konkretion eben jetzt des Endlichen im Anderen. Deshalb müssen die Schwestern der Mutter Therese eben dort gehen und die Leute von der Straße aufglauben, neben den Pagoden, wo eben fromm meditiert wird. Also weil wir eben wirklich glauben, dass Gott in die Endlich, und wir glauben sogar an die Präsenz des Göttlichen in uns. Ja? Was wir vom Heiligen Geist glauben, da haben wir allerdings auch theologische Defizite, das ist viel mehr und viel größer, als die Esoteriker das tun, wo das Göttliche eben in einem entdeckt wird. Das ist auch in uns durch den Heiligen Geist hineingesalbt, eingezogen jetzt in uns. Wir sind im Heiligen Geist eben jetzt Tempel dieser Präsenz Gottes geworden. Es ist ganz gefährlich, wenn wir auf den wesentlichen Inhalt Gott vergessen. Gott ist die Sehnsucht unseres Herzens, Gott ist Heil. Ein Phänomen, das wir heute auch noch haben, ist das Phänomen des Egozentrismus. Der Heilige Geist, so glauben wir, führt in die Anbetung Gottes. Der Zeitgeist aber führt in die Anbetung des eigenen Ich. Der Zeitgeist duldet offenbar nicht, dass ein Gott über allem thront, der einem sagt, was falsch und was richtig ist, der einfordert und einklagt, der belohnt und der bestraft. Ein solcher Gott ist inakzeptabel. Deshalb auch die Begeisterung ja auch für dieses Irgendetwas, das da aus dem Osten in New Age importiert wird. Das Hauptphänomen des Zeitgeistes ist das Superego. Ich, meiner, mir, mich. Man wird unsere Zeit einmal die Ego-Ära nennen. Die Individualisierung, so wie der Trendforscher Matthias Horks, ist der zentrale Code unserer Kulturentwicklung. Matthias Horks formuliert, wo wir war, soll ich werden. Eine andere Formulierung, aus wir wird ich. Mit wir meint er die Institution, meint er das Gemeinsame, mit dem man sich solidarisiert. Die Institution wie etwa Familie, Staat, Gewerkschaft, Religion. All das soll dem Ego unterworfen werden, von ihm beurteilt werden. Wo die Norm, die Religion, die Gruppe dem Ich passt, dort wird sie akzeptiert. Das Benetton-Magazin Colors titelt, wenn Götter an unserem Leben teilnehmen wollen, müssen sie sich unserem Lebensrhythmus anpassen. Der oberste Wert unserer westlichen Gesellschaft ist die Individualität, also die Entscheidungsmacht des Einzelnen. In unserem Werteset steht an oberster Stelle, dass jeder sein eigener Herr, seine eigene Frau sein will. Ich gebe das, Entschuldigung, wenn ich jetzt einen kleinen Trick erzähle, weil wir heute den Subjektivismus, den Individualismus so groß schreiben, der wird oft von 68er Proponenten, werden diese Tricks oft viel besser angewendet als von uns. Ich rate meinen Theologiestudenten immer, wenn ihr eine Sitzung habt, Pfarrgemeinderat oder ähnliches, ja, dann bitte sagt nicht, wenn es euch um irgendetwas geht, die Kirche lehrt oder im Evangelium steht oder gar der Papst will oder das Schlimmste, im Kirchenrecht steht, ja, sondern sagt, mir geht es so schlecht, wenn wir das nicht so oder so machen. Verstehen Sie? Wo die eigene Subjektivität eben jetzt, ja, jeder möchte ja in seiner Subjektivität geschätzt werden, ja, und deshalb ist die Subjektivität sogar des Pfarrers, ja, heiliger als die Objektivität des Evangeliums oder eben jetzt sonstiger Sachen. Ja. Ich habe das miterlebt ein paar Mal, wir hatten in Österreich, inzwischen sind wir auch dabei, unser Bundesheer oder den Präsenzdienst abzuschaffen. Wir machen alles dem Gutenberg nach, oder auch nicht, werden wir mal sehen, wie das bei uns in Österreich ist, ein bisschen komplizierter. Unser Verteidigungsminister ist nicht so charmant wie Ihrer. Und da gab es früher für den Zivildienst musste man eine Gewissenskommission absolvieren. Und da musste man eben jetzt vor einer Kommission begründen, warum man eben jetzt nicht beim Bundesheer dienen möchte. Ja. Und ich selbst hätte sehr wohl, sehr gerne eben jetzt auch beim Bundesheer gedient, bin dann aber ins Kloster eingetreten. Aber ich habe 5, 6, 7 Jugendliche, darunter auch meinen Bruder, begleitet dorthin. Die haben gesagt, wir werden das ganz schnell machen. Die haben durften nur einen Priester mitnehmen als Begleitung. Ich musste dort nie was sagen, sondern nur dabei sitzen. Wir werden das ganz schnell machen. Ihr lasst euch auf keine Diskussionen ein. Ja? Ihr sagt nur immer, mir sagt mein Jesus, ja, du sollst nie mit der Waffe schießen. Ja? Es war immer, in 3 Minuten war alles vorbei. Wenn man sagt, die Kirche sagt und Selbstverteidigung und alles mögliche, mir sagt mein Jesus. Das ist das innerste Heiligtum, das wir letztlich auch wirklich haben. Ja? Das Letzte, wo wir eben jetzt ganz vor Gott eben jetzt dastehen. Das wird eigentlich respektiert eben jetzt. Und auf jeden Fall die Individualisierung, also diese Ego-Ära, die wir da haben, die ist aber in sich problematisch. Durch diese Individualisierung sind Institutionen zerfallen, die Kirchen zerfallen, große Institutionen zerfallen, Organisationen zerfallen, Gewerkschaften haben Mitgliederschwund. Wo Institution war, soll ich werden. Zugleich aber schafft die Individualisierung ein neues Identifikationsbedürfnis. Wo Rituale, die über Jahrtausende gewachsen waren, zerbrechen, psychologische Orte etwa, wie Familien, nicht mehr funktionieren, wo Komplexitäten wuchern, da entsteht eine neue Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Authentizität, nach Identifikation. Wir leben in einer Ära, wo neue Kulte entstehen. Wir haben gerade vor kurzem einen eben jetzt hinter uns gebracht. Wahrscheinlich haben Sie gestern auch Blumen geschenkt oder geschenkt bekommen. Ja, den Valentinstag hat es vor 20 Jahren in dieser Weise nicht gegeben. Ja, oder eben jetzt die Jugendlichen wachsen mittlerweile alle mit Selbstverständlichkeit mit Halloween auf. Ja, also da rennen die, das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Ja, finde es auch blödsinnig, ja, amerikanischer Import, ja, und wir haben auch noch an das Christkind geglaubt und nicht an diesen senilen Weihnachtsmann, ja, der ihnen heute eingeredet wird, weil der von Coca-Cola erfunden worden ist. Also wir sind eben jetzt, da identifiziert man sich mit etwas, wo man wieder Geborgenheit und Ritual jetzt einfach sucht. Im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Großfamilie, beziehungsweise der Familie an sich, ist es auch kein Zufall, dass im Fernsehen Serien boomen, indem man sich mit einem Familienclan identifizieren kann. Im Fernsehen wird das gespielt, was man zu Hause nicht hat. Wobei die Familien, es gibt auch Studien dazu, man hat begonnen in den 70er, 80er Jahren, da waren das noch heile Familien. Ja? Und mittlerweile sind es auch die totalen Patchwork-Familien. Oder eben jetzt quer durch die Bank, wie die, ich habe es nicht gesehen, aber wie heißt das mit den Housewives da, irgendwas, ja, also auch so, irgendwer, irgendwie, mit irgendwem, irgendwann, irgendwo, irgendwas, ja, so auf die Art, nicht? Also, dass man sich hier auch so identifizieren kann. Die Folge davon aber ist, wo diese Individualisierung grassiert, die Einsamkeit. Die Kultur in den Großstädten ist zusehends eine Single-Kultur geworden. Die neue Freiheit und Individualität ist um den Preis der Einsamkeit erkauft und der Unfähigkeit zur dauerhaften Bindung. Die Alleinlebenden entwickeln Angewohnheiten, die sie nur schwer wieder aufgeben können und die sich, wo man nicht mehr bereit ist, sich für eine Partnerschaft zu opfern. Ich habe vor 6 Jahren auch ein sehr lustiges Erlebnis gehabt, wo ich auch festgestellt habe, ich bin seit 18 Jahren im Zölibat, dass ich auch nicht mehr ehefähig wäre. Ich habe einen Freund und der war 7 Jahre mit einer Frau zusammen und dann kurz vor der, inzwischen ist er richtig verheiratet und hat schon ein Kind, das ich schon getauft habe. Aber damals ist seine 3 Monate vor der Hochzeit, hat er ganz klar gewusst, das wird's nicht. Ja. Und er hatte aber schon, hat die Hochzeit platzen lassen und wir waren damals trainiert miteinander und er hat dann die harte Hochzeitsreise schon gebucht gehabt. Ja. Bitte, das dürfen Sie aber jetzt nicht nach außen erzählen, dass ich eine Hochzeitsreise mal mit einem Mann gemacht habe. Aber er hat mich dann mitgenommen Und war ein wunderschöner Urlaub, ja, muss ich wirklich sagen. Aber ich habe gesehen, ich könnte das nicht mehr aushalten. Ja? Also das sich auf einen anderen Menschen einstellen und so, ich war dann eh sofort mit irgendwelchen Damen dort liiert in diesem Ferienresort, wo wir dort waren, ja, und war eh die meiste Zeit unterwegs. Ja. Aber unfähig. Ja? Also wenn man als Single lebt, ja, also dann wird man einfach jetzt auch unfähig, sich dann wirklich auf andere einzustellen. Ich bemerke das auch bei Jugendlichen, ja. Also, wie das schwierig ist, nicht? Also, jeder wächst so in seiner Ego-Mentalität auf und dann eben jetzt zusammen zu sein, sich einzufügen, dem anderen einzuordnen, nicht? Also, das ist wirklich ganz schwer. Sicher auch ein Grund, warum so viele Beziehungen dann jetzt eben zerbrechen. Ich komme zum Schluss. Am Schluss noch, wir haben alle die große Sehnsucht nach Heil und Heilung. Christus ist nicht deshalb so populär geworden zu seinen Lebzeiten, als er über die Straßen Galiläas und Judäas zog, weil er abstrakte Wahrheiten verkündet hat oder eben jetzt religiöse Forderungen gestellt hat. Er hat die Menschen geheilt, er hat ihnen Heil zugesagt. In den Erzählungen der Evangelien haben wir immer wieder von leiblichen Heilungen, freilich immer verbunden dann auch mit geistlichem Glauben. Für mich war es auch eine Offenbarung, zu meinem Ordensvater, dem heiligen Bernhard, hatte ich also lange Zeit keinen Zugang, weil mir der als Theologe zu unsystematisch war. Der ist noch lang vor den Scholastikern, ein Bibelzitat nach dem anderen. Und ich habe mir gedacht, wie kann jemand, der so predigt, ja, so assoziativ, wie kann der so die Leute begeistert haben? Und dann habe ich seine Lebensbeschreibung von Wacker und Ahr gelesen, wo Bernhard hingekommen ist, haben sich Wunder und Zeichen ereignet. Also wo er hingekommen ist, Wunder und Zeichen. Und ich fühle mich jetzt dem heiligen Bernhard eben sehr nahe und bitte ihn immer vor Vorträgen, dass er auch wirklich die Herzen öffnet, so wie das ihm damals geschenkt worden ist. Wunder und Zeichen. Ich glaube, die Kirche muss wieder Wunder und Zeichen des Heiles um sich verbreiten. Ich meine hier nicht, dass die Kirche sich zu einem Mirakelverein hochstilisieren soll, sondern dass sie in Lehre und Tat, in Verkündigung und Liturgie deutlich machen muss, dass es ihr um das Heil der Menschen geht. Wir sind kein Sadistenverein. Wir sind kein masochistischer Asketenverein. Sondern es geht uns darum, den Menschen ein Heil zuzusagen, das diese Welt nicht geben kann, das aber in dieser Welt bereits beginnt. Die psychischen Erkrankungen nehmen in den Statistiken dramatisch zu. Wenn mich heute ein intelligenter und altruistisch eingestellter junger Mensch fragt, was er studieren soll, dann sage ich ihm meistens, werde Psychotherapeut. Da bekommst du in den nächsten Jahren genug zu tun. Das ist ein sicherer Arbeitsplatz. Wir leben in einer isolierenden und neurotisierenden Gesellschaft, in der auch durch die Ökonomie eine neue Brutalität herangewachsen ist. In der Heillosigkeit aber entsteht dem christlichen Glauben eine neue Chance. Denn Glaube ist die Vermittlung von göttlichem Heil, göttlicher Heilung. Der Glaube ist erlösend und heilend, wo er gelebt wird. Gott ist ja in sich das Heil und der Glaube an einen liebenden Gott ist in sich therapeutisch. In Amerika, wo man zu religiösen Themen einen natürlich naiveren, dann aber auch wieder unverstellteren Zugang hat, gibt es eindrucksvolle Statistiken, wonach gläubige Menschen gesünder sind und weniger unter Psychosen, Neurosen und vor allem viel weniger unter Depressionen leiden. Da musste ich dann allerdings die Promotion für unsere CD Chant in Amerika stoppen. Ja, die hatten eine Homepage gemacht in Amerika, ohne das mit uns abzusprechen, wo oben stand, also als Hauptthema dieser CD, Chant Music for Paradise, senkt den Blutdruck. Stimmt hundertprozentig, ja? Stimmt hundertprozentig. Gregorianischer Choral senkt den Blutdruck, ja? Das ist sicher richtig. Aber wir singen nicht deshalb, weil wir Hypertoniker sind, ja? Und in die Steiermark hat mich ein Käsemeister eingeladen, damals 2009, wie das Ganze auf dem Höhepunkt war. Der hat nämlich seinen der hat eine Käserei, einen Käsekeller, ein Reifungsmeister war das, ja, und der gewann mit seinem Käse einen Preis nach den anderen, sensationeller Käse und so weiter, österreichweit und europaweit prämiert, und er hat nämlich den Käse mit gregorianischem Choral beschallt. Ja. Ich bin nicht hingefahren, ja. Der Abt hat gesagt, wehe, wenn du hinfährst. Ja, wir singen nicht deshalb gregorianischer Choral, um die Schimmelpilze zum Wachsen zu bringen. Ja? Nee. Also, ich habe noch ein Beispiel, das ist ein bisschen ernster. Mein Vater, der voriges Jahr an Krebs gestorben ist, die Diagnose, dass er Krebs hat, kam 3 Tage vor dem Papstbesuch, und so dass auch diese 3 Jahre, wo ich so in der Öffentlichkeit war, überschattet waren vom langsamen Sterben meines Vaters. Aber mein Vater hat gesagt, wie man ihm dann angeboten hat, psychotherapeutische Betreuung eben jetzt, wie das schon absehbar war, eben jetzt, hat er gesagt, nein, ich brauche das nicht. Schau, wenn ich da in der Station sitze, die Leute kommen alle zu mir und lassen sich von mir trösten. Ja. Muss aber sagen, dass ich dann nicht darauf gefasst war, dass auf unserer Seite, die wir hinterlassen worden sind, dann der Schmerz also so tief gehen kann. Aber der Papa, also der ist in den Tod gegangen, das war wirklich, der war ein Trost für alle, die er da um sich hatte. Die Heilsehnsucht lässt die Religiosität wieder wachsen. Es gibt plötzlich wieder Interesse, man möchte wieder etwas über Gott hören, weil man Heil erfahren möchte. Ein Zeichen dafür ist auch, dass die Orden, die theozentrisch sind, also wo man wirklich das Gefühl hat, dass es dort um Gott geht, dass die Nachwuchs haben. Doch leider finden die Menschen mit ihrer Sehnsucht nach Gottes Heil heute in der Kirche gerade nicht das, was sie oft suchen. Eine zerredete und unmystische Liturgie, ein oberflächlicher und ungeistlich daherredender Pfarrer. Der Papst hat bei seiner Ansprache bei uns beklagt in Heiligenkreuz 2007, dass die Priester nicht mehr Geistliche genannt werden. Das hat man früher gesagt, ein Geistlicher. Ja? Darum gehen die Leute zu den Gurus, weil wir oft so sehr eben jetzt das Managersein raushängen lassen. Ich erschrecke selbst immer jetzt, wenn die Leute mich anrufen und dann sagen, sie haben sicher keine Zeit. Sage ich, nein, ich habe Zeit, reden Sie nur. Ja, manchmal habe ich aber wirklich keine Zeit. Aber dann sollte man es nicht raushängen lassen. Ich fürchte, dass die Strukturfixiertheit und Entgeistlichung, die wir in der Kirche in den letzten Jahren kultiviert haben, ein Hindernis ist für die Ausstrahlung der Kirche, die sie doch nach dem Wunsch des großen Zweiten Vatikanischen Konzils so sehr haben sollten. Für mich wäre ein Defizit, das wir angehen sollten, die Verbindung eben jetzt von christlicher Heilszusage und Psychotherapie. Wir haben deshalb in Heiligenkreuz jährlich einen Kongress Psychotherapie und Religiosität. Ja, es ist ganz wichtig eben jetzt, weil beides Hand in Hand gehen muss. Der Priester ist auch irgendwo am Ende bei psychischen Erkrankungen und wir brauchen gläubige Psychotherapeuten, die hier mitarbeiten. Es ist eine Häresie des Eugen Trebermann, falls den noch jemand kennt, wenn er aus den Evangelien nur therapeutische Märchen macht. Es ist aber auch eine Dummheit der Theologie und der Liturgie, wenn sie den christlichen Glauben nicht mehr als exorzierende Kampfansage gegen die heutigen Mächte der inneren und äußeren Zerstörung begreift. Wir dürfen hier das Territorium nicht kampflos den Gurus und Magiern überlassen. Religion, Gottesdienst und Verkündigung hat auch Therapie zu sein. Wir müssen den Menschen sakramental und verbal die Hände auflegen, damit der Heilige Geist den krankmachenden Zeitgeist vertreibt. Wir leben jedenfalls, meine Damen und Herren, liebe Mitbrüder, in einer spannenden Zeit für das Christentum. Ich freue mich. Es ist Action. Vielleicht sterbe ich als Märtyrer durch meine Mitbrüder. Wir wissen es nicht. Ich bin sicher, dass die Erosion der letzten Jahre gestoppt wird, wenn wir uns neu auf die Fundamente des Glaubens besinnen. Es ist das, was der Heilige Geist wirkt, nämlich die Erkenntnis des innersten Gottes, seiner Liebe und das Heil, das uns Freude in diesem Leben schenkt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Lieber Pater Karl, vergelt's Gott für deine Ausführungen. Bei der humorvollen und mit vielen Beispielen belegten Darstellung ist doch nicht die Ernsthaftigkeit des Themas untergegangen. Vielleicht haben Sie noch Fragen an den Pater Karl, möchten vielleicht auch einen Beitrag selbst dazu leisten. Jetzt ist dazu Gelegenheit.
Erstmal sehr herzlichen Dank für Ihren sehr, sehr guten und tiefgehenden Vortrag. Ich habe am Freitag eine Glosse von Kardinal Kasper gelesen, in dem er genau das anspricht, was Sie gesagt haben. Meine Frage ist eigentlich auf den letzten Punkt Ihrer Ausführungen gerichtet. Wenn diese Individualität so stark auch bei Jugendlichen verbreitet ist, wie erklären Sie sich dann diesen riesigen Erfolg von Facebook, wo doch Jugendliche sich immer mehr outen?
Ja, das ist das Bedürfnis eben nach Gemeinschaft, sich mitzuteilen. Ich glaube, das haben, also Facebook, ich habe selber 200 Fotos von mir dort oben, ja. Ich finde sogar mittlerweile verdächtig, wenn ich jemanden nicht auf Facebook oder sonst irgendwo im Internet finde, denke ich immer, der hat irgendwas zu verstecken. Ja, und wir machen es ja alle so, wenn wir jemanden kennenlernen, dann googeln wir ihn mal aus. Ja. Und ich finde, also ist das Bedürfnis einfach sein Leben mit anderen zu teilen, es ist Smalltalk via Internet. Ich würde das nicht überbewerten. Smalltalk via Internet. Ja. Eine völlig neue Kommunikationsform, die aber funktioniert, eine Worldwide Community, die man aber auch nicht allzu ernst nehmen darf. Ich habe 2800 Freunde, ja, aber mit manchen möchte ich kein Abendessen haben. Facebook.
Ja, ich kann Ihnen auch nur zustimmen mit Ihren Ausführungen und möchte aber dennoch an eine Bemerkung Ihres Vorredners anknüpfen, um einen konkreten, aktuellen Punkt anzusprechen, nämlich die Verlautbarung der Politiker und der Exegeten und Dogmatiker über den Zölibat. Wir wissen ja alle, welche Vorzüge der Zölibat hat. Das ist ja völlig unbestritten. Aber wir wissen auch, in welcher Situation gerade das Priestertum in Mitteleuropa steht und dass wir hier möglicherweise die Prioritäten neu setzen müssen oder verändern müssen. Im Gegensatz zu Ihrem Vorredner, der sich da meiner Auffassung nach ein bisschen weit vorgewagt hat, könnte ich mir, vielleicht bin ich auch falsch programmiert, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass aus diesen Politikern und aus diesen Exegeten oder Fachleuten der Heilige Geist spricht. Aber vielleicht liege ich völlig falsch. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen.
Also jetzt sind wir wieder beim Thema Zölibat, ja, und nicht beim Thema Dreifaltigkeit. Ich kann nur sagen, für mich persönlich ist das der Gottesbeweis, der existenzielle Gottesbeweis. Also, dass ich so lebe und dass ich glücklich bin. Und ich muss wirklich sagen, der Zölibat ist etwas, das ich nicht verstehen kann und wo ich wirklich mit einem Faden nur an der Barmherzigkeit Gottes hänge. Und deshalb finde ich es, glaube ich, also von Seiten des gläubigen Volkes auch ganz wichtig, dass ihr uns stützt. Es ist für euch die Garantie, dass wir euch nicht Märchen servieren. Ja? Wenn dieser Gott nicht wäre, wenn er mich nicht tragen würde, dann würde ich sehr viel, sehr Schönes in meinem Leben versäumen. Ja? Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, wir folgen nicht einem irdischen Programm und einer schönen Fantasie, eben wie uns der Idealismus, der seit dem 19. Jahrhundert einreden möchte, dass eben jetzt Religion nur Selbstprojektion ist, sondern es ist eine Wirklichkeit. Mich hat sie getroffen. Ja? Mich hat sie mit 18 Jahren mit voller Wucht getroffen. Bin jetzt 48, danke dem lieben Gott dafür. Ja, und ich erlebe das ja als Rektor der Hochschule, als Jugendseelsorger, dass es sehr viele Berufungen gibt, dass aber gerade eben, weil nicht gebetet wird, sondern nur geredet wird, dass oft Entscheidungsschwächen da sind. Wir werden ganz originelle Berufungen bekommen, so wie wir es teilweise schon haben. Ja, der liebe Gott holt sich Leute, ja, wir haben Leute gehabt, die sind vom Abt gekniet, schon bei der Einkleidung, wo er ihnen den Verlobungsring abgestreift hat. Also wir werden hier wirklich ganz Großes geschenkt bekommen. Von der Versorgungssituation her würde ich das nicht so eben jetzt, ich würde das nicht das erste Kriterium machen. Wir haben immer noch in Europa, im Vergleich zur Gläubigkeit, haben wir mehr Priester als vor 30 Jahren, habe ich vor kurzem eine Statistik gelesen. Ja? Also das, was wir wirklich das Problem haben, ist die praktizierte, gelebte Gläubigkeit. Wenn die da wäre, warum wird uns noch immer gesagt, es gibt zu wenig Priester, dürfen wir nicht einmal sagen, es gibt zu wenig Gläubige? Ja, das muss man wirklich. Und ich habe selber, also für mich wird es jetzt schon gesundheitsschädlich, weil ich habe so eine Angewohnheit, ich rauche nicht und inzwischen ist es sehr schwer geworden, überhaupt zu rauchen. Aber immer wenn mir ein junger Mann oder auch eine junge Frau sagt, dass sie Ordensfrau, Ordensmann oder Priester wird, dann rauche ich vor Freude eine Zigarre. Ich glaube 30 Zigarren habe ich offen. Ja. Morgen treffe ich einen Freund in Köln, der hat sich bekehrt bei der Primiz vom Pater Simeon und wir haben uns vorgenommen, eine Zigarre, also morgen arbeite ich wieder eine ab. Ja. Aber es ist, ich glaube nicht, dass wir zu wenig Berufungen haben. Ja, ich glaube nur, dass wir ein falsches, also dass wir die wirklich, das ist vermiesend einfach. Ja, also was hier jetzt einfach geschieht. Und wenn man die jungen Leute ermutigen würde und wenn der Glaube gelebt wird, aus Gemeinden und Familien, wo eben jetzt der Glaube da ist, kommen Berufungen. Und natürlich auch, was wir auch in Heiligenkreuz erleben, wir haben ja diese Offenheit für Kloster auf Zeitgäste. Es ist oft so, dass junge Leute kommen, die sind am Anfang noch fern von Gott. Die haben nur eine Idee von irgendwas. Ich denke an unseren Vater Kilian Müller, der als evangelischer Christ zu uns gekommen ist. Ja. Ganz wertvoller Mitbruder mittlerweile. Ja. Also die aber noch einen Weg gehen müssen, wo sie so das erste Mal in Kontakt überhaupt mit dieser Lebensform sind, aber die werden dann vom lieben Gott geholt. Und ich glaube, dass man dem lieben Gott nicht verbieten sollte, originell in seinen Berufungen zu sein. Also ich bin gegen ein Hinunterpotenzieren, es wäre nicht fruchtbar. Ja, aber bitte, wie gesagt, ich würde Sie wirklich bitten, schauen Sie, folgendes Erlebnis, ja, muss ich noch erzählen. Jugendseelsorger, ja. Firmlinge, das war schon 5, 6 Jahre her. Firmlinge, junge Leute, 14 Jahre, ja. Die sind zu mir gekommen, wirklich vertrauensvoll. Von einem ist die Großmutter gestorben, ja. Pater Karl, was geschieht nach dem Tod, ja. Und jetzt habe ich gebetet, dass die Oma gesund wird und sie ist gestorben. Hört der liebe Gott Gebete, ja. Also es waren ganz sehr, mit den 14-Jährigen, enorm gute Gespräche, ja, wirklich, wo es wirklich ihm um Gott und um den ganzen Sinn des Lebens. Derselbe, dann Treffen mit dem Abt und der Abt bittet dann immer, dass die Firmlinge ihm Fragen stellen, die er dann in der Predigt beantwortet. Ja. Also ein verordnetes Fragen über kirchliche Themen. Derselbe Jugendliche fragt bei dieser Frage, warum dürfen Priester nicht heiraten? Das ist nicht sein existenzielles Problem. Ja. Verstehen Sie? Wir haben so eine verordnete Frage, Katalog. Also wenn es um Kirche geht, darf man nur mehr über das reden. Ja. Und die substanziellen Fragen, Glaube, Tod, ewiges Leben, hört Gott mein Gebet? Dasselbe habe ich bei der Promotion für die CD Chant Music for Paradise erlebt. Ich habe immer Angst gehabt, wenn kirchliche Journalisten gekommen sind. Die haben immer nur ihre Strukturfragen gehabt. Warum beten sie Latein? Ja, haben sie so viele Berufungen, weil sie so konservativ sind? Ja, was machen sie mit dem Geld? Ja. Wenn Society-Journalisten, auch der Bild, ich habe in Rom jetzt am 5. Jänner ein sehr wunderbares Mittagessen mit einem ganz tollen Bildjournalisten gehabt, ja, also der mir auch gesagt hat, Bild fährt bewusst eine pro-päpstliche Linie. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die war sehr angetan von seinen persönlichen Ansichten. Society-Journalisten, ja, die gekommen, oder Journalistinnen, die waren mir noch lieber, die keine Ahnung von christlichem Glauben gehabt haben, ja, die haben dann gefragt, wenn sie da jeden Tag 3 Stunden beten, spüren sie Gott? Ja. Und haben sie schon wirklich mal erlebt, dass Gott ihnen hilft? Und was muss ich tun, ja, damit ich das auch erfahre? Ja, ganz substanzielle Fragen. Ja. Und wir müssen wegkommen in der Kirche, also von diesen Peripheren, wir müssen den innersten Wert des christlichen Glaubens neu entdecken. Das war eigentlich das Anliegen dieses Vortrags. Ja.
Pater Karl, ich möchte eigentlich zur Familie ganz kurz etwas sagen. Und zwar, Familie fängt doch eigentlich da an, wo wir selbst unseren Ursprung haben. Und ich gehe davon aus, in der Familie, was wir alle in uns tragen, das haben die Eltern uns eingegeben. Und was die Eltern uns angegeben haben, das ist auch eine Gabe des Geistes. Und wenn wir unseren Kindern beim Herausgehen aus dem Haus oder sonst wo auch immer sie sind, auch still das Zeichen des Kreuzes und ein kleines Gebet nachschicken oder ganz still sagen, Veni Creator Spiritus, dann ist das auch noch eine Frage des Geistes. Ja. Und es ist eine Frage des Geistes, wie ich sonntags meinetwegen in der Kirche bin und muss mir dann anhören, die Alten. Oder dann heißt es andersrum, das ist das Alte noch, das brauchen wir nicht, was Neues muss her. Dann sage ich, nichts Neues muss her, dann spreche ich mit meinem Freund, dem Bruder Silvanus aus Königsmünster. Der sagt, Anton, sei vorsichtig, du hast einen guten Freund neben dir. Und das ist der Heilige Geist. Und das ist die Prämisse für mich. Ich sage das so. Das ist die Prämisse für mich. Da kann im Holze stehen, wer steht. Wenn mir was nicht passt, mache ich die Ohren zu. Und Veni Creator Spiritus.
Das ist ein gutes Mittel, ja.
Und ein zweites noch. Was wir aus den ganzen Zeiten heute haben, dass der eine so, der andere so ist. Das ist auch die mangelnde Standfestigkeit, die man auch sich, ich personifiziere das mal so, unseres Bundestagspräsidenten wünscht. Da hört man manche klare Aussage. Da weiß man, wo man ist. Aber bei vielen Politikern weiß man nicht. Und trotzdem, Veni Creator Spiritus.
Das eine möchte ich noch unterstreichen, weil hier auch viele sitzen. Ich weiß ja, wie die Situation heute ist. Viele Gläubige, die Kinder haben, Enkelkinder, die vielleicht nicht so im Glauben stehen. Ich möchte wirklich ermutigen, also diese übernatürlichen Hilfen. Betet für eure Kinder, betet für eure Enkelkinder, segnet sie. Ja? Und bei kleinen Kindern, die Oma, der Opa, ich sag mal hier auch so, Oma, Opa, ist bekannt, ja. Weil ich bin doch österreichischer Gastarbeiter hier. Ja. Also wenn man den Kindern nur stiller Kreuzerl auf die Stirne macht, ja, das hat einen unendlichen Wert vor Gott. Ja. Gott hat sich in das Zeitliche eben jetzt eingesenkt, ja, und er macht das Zeitliche, das Materielle, auch die Gäste, auch den Ritus eben jetzt zum Träger der Gnade. Das ist ganz katholisch und es ist wirksam. Es sind keine Geschichten, Sie können das ausprobieren. Also segnen Sie Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder, ja, und beten Sie für die und wirklich vertrauen Sie die dem lieben Gott an. Veni Creator Spiritus.
Herr Professor Wallner, Sie haben vorhin ein wenig die Individualisierung der Menschen in der Gesellschaft kritisiert. Nicht nur ein wenig, sondern sehr, glaube ich. Und ich finde das eigentlich nicht ganz berechtigt. Denn diese Individualisierung bei allen ihren Nachteilen führt ja auch zu mehr Freiheit und aber auch Kritik. Und diese Freiheit, dieser Freiheit bedienen wir uns ja auch gerne und finden das alles gut. Und deswegen gibt es auch mehr Kritik und auch mehr Kritik an den Institutionen der Kirche. Das heißt, wir glauben nicht einfach mehr, weil man uns das sagt, ihr müsst glauben, die Eltern haben schon geglaubt, sondern es wird hinterfragt. Und jetzt kommt eben meine Frage, ich glaube, oder meine Aussage, ich glaube, es krankt in der Kirche daran, dass es zu wenig Repräsentanten der Kirche gibt, die auch wirklich den Glauben überzeugend übermitteln können. Und das ist eine Herausforderung an die Individualisierung, an unsere Freiheit und an uns zu überzeugen. Und da denke ich, ich habe da auch keine Lösung, aber da denke ich, muss in der Kirche noch einiges geschehen. Man darf nicht über die Medien sich beklagen und Medienschelte betreiben und gleichzeitig, wie unser Herr Bischof es gemacht hat, in einer Sonntagabend-Talkshow auftreten und da dann eigentlich medial ein recht wenig überzeugendes Bild abgeben.
Individualisierung hat auch Vorteile, ist ganz richtig, ich habe es Ihnen eh gesagt mit dem Beispiel, also wo man sich auf die eigene Subjektivität zurückzieht. Wir sind Gott sei Dank in einer Freiheitsgesellschaft, wo es keinen Staatszwang mehr gibt und so weiter, aber wir sollen unser Ich auch haben, wir kommen ja auch nicht weg, es ist ein Paradigma, aus dem kommst du nicht raus. Wenn du im 19. Jahrhundert gelebt hättest, hättest du ganz anders gedacht als jetzt. Wir können nicht raus aus dem. Wir sind eben jetzt die Individuen. Ich gönne mir meiner. Aber bei Jugendlichen, ne, zum Beispiel, ich habe dieses Beispiel immer, wo die Jugendlichen, was so entlarvend ist. Wie ich jung war, hat man gesagt, ich habe eine Freundin. Ja? Heute sagen die Jugendlichen mir, ich bin in einer Beziehung. Ja? Da ist das personale Du schon weg. Die Beziehung ist rein auf mich bezogen. Und mir ist wirklich schon ein paar Mal passiert, ich bin in einer Beziehung. Dass mir der sagt eben jetzt im Mai, ich bin in einer Beziehung. Und da ist die Kathi. Und im September ist er auch in einer Beziehung, da ist die Monika. Ja? Er ist immer in einer Beziehung. Ja? Aber das Ende ist austauschbar. Und wir können nicht raus aus dieser Ego-Ära. Wir sind drinnen. Wir sind der Mittelpunkt unseres Kosmos geworden. Jeder von uns. Ja? Deshalb boomt auch Wellness so. Und ich bin deshalb dafür, dass wir eben wirklich Kirche auch in diese Richtung begreifen. Darum war mein letzter Punkt dann auch das Heil. Ja? Also, dass wir wirklich auch sehen, es gibt eine Wellness, ja, die diese Grenzen des Irdischen jetzt eben transzendiert. Das war immer das Erfolgsrezept der Kirche. Das machen wir zu wenig. Also, wir müssen diesem Ego etwas geben, damit es sieht, ich werde hier erfüllt. Zugleich aber müssen wir an das Ego appellieren. Ein Ego in der Kirche muss sich in das große Wir einfügen. Ja? Sonst ist es keine Glaubensgemeinschaft mehr. Also dieses Wir-Glauben, ja, wenn man das mal erlebt hat bei einem Gottesdienst, also das sich miteinander verbunden sein, im gleichen Glauben, in der Liebe, in der Hingabe. Und Kirche kann nur so sein, wenn wir jetzt eben gemeinsam gehen. Und ich glaube, das ist wie bei einem Feuerwehreinsatz. Ja? Da muss es einen Kommandanten geben. Also im weltlichen Bereich wird das alles akzeptiert. Ja? Aber in der Kirche, ja, also wenn da jeder anfängt bei einem Feuerwehreinsatz gegenüber dem Kommandanten mündig zu sein, ja, kann man sicher sein, dass es ein abgebranntes Haus und Tote und Katastrophen gibt. Ja? Und ich glaube, dass man wirklich auch das in der Kirche ein bisschen mehr Disziplin gegenüber dem Heiligen Vater, was er verkündet, ist nichts Neues, sondern bewährtes über 2000 Jahre. Ja. Und wir sind damit gut gefahren, ja. Und wir müssen jetzt nicht, weil wir plötzlich uns als so ego-individualistisch fühlen, jetzt wirklich die Kirche von Neuem erfinden. Ja. Da fehlt mir ein bisschen die Sensibilität. Ja. Ja.
Vielleicht wären noch Fragen da, aber Sie haben sicher Verständnis, die Mönche müssen ins Bett und Sie vielleicht auch. Ja, wir vollziehen ab 6 Uhr wieder den Dienst des Gebetes, stellvertretend für alle, die vielleicht nicht beten können oder wollen. Ich darf noch hinweisen auf den nächsten Vortrag, Ihnen auch ein bekannter Referent, andererweise vielleicht bekannt, Monsignore Dr. Martin Patzek, wird am 1. März sprechen über Theresia Albers, eine neue Selige im Ruhrbistum, Fragezeichen, der Seligsprechungsprozess beginnt, läuft an und Dr. Patzek ist also sicher ein Fachmann für Theresia Albers. Aber, und jetzt kommt noch ein persönliches Anliegen von mir am Ende, Pater Karl, du hast hingewiesen auf Papst Benedikt und die Treue zum Heiligen Vater, genauso wie sein Vorgänger, Papst Johannes Paul II., der bald Selige, geht es ihm um die Neuevangelisierung Europas. Man kann darüber viel sprechen und viel unternehmen. Ich glaube, das Ganze ruht auf dem Fundament des Gebetes, das wir alle tun können. Und so lade ich Sie ein, am Ende dieses Vortrages vielleicht auch speziell im Blick auf Ihre Enkel, die ja auch dann, vielleicht sind Sie gläubig, aber auch in diese Neuevangelisierung mit hineingenommen werden, dass wir gemeinsam ein Vater Unser und ein Gegrüßet seist du Maria beten und den Pater Karl dann um seinen priesterlichen Segen bitten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Der gütige Gott gieße die Fülle seines Heils in eure Herzen, auf eure Familien, auf alle Menschen, die euch anvertraut sind und die ihr liebt. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gute Nacht.